Manchmal fährt Adelheid mit dem Fahrrad einfach los und plötzlich ist sie schneller als ich. Doch dann bleibt sie stehen, schaut sich um und fragt, wo sind wir hier eigentlich? Christian erzählt das mit einem Lächeln. Seit 5 Jahren lebt seine Frau Adelheid mit Demenz. Doch statt in Trauer festzustecken, haben die beiden etwas anderes entdeckt. Wie man die kleinen kostbaren Momente festhält, selbst wenn die Erinnerung schwindet. In dieser Podcast-Folge geht es nicht um trockene Fakten, sondern um das echte Leben mit Alzheimer und Demenz. Das erfahrene GfK-Trainerpaar Christian und Adelheid zeigen uns, es ist möglich, trotz der Diagnose zu lachen, zu reisen, sogar zu tanzen. Wie schafft man das? Wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation nicht als Theorie, sondern als tägliche Praxis, über Selbstempathie, wenn die Geduld an ihre Grenzen kommt. Diese Folge ist für alle, die Demenz nicht als Ende, sondern als Teil des Lebens verstehen wollen. Für Angehörige, Betroffene und jeden, der wissen möchte, wie bleibt man menschlich, wenn die Welt um einen herum unscharf wird. Hör rein und lass dich berühren von einer Liebe, die stärker ist als die Krankheit. Mein Name ist Peter Schmidt, Trainer für gewaltfreie Kommunikation hier in Regensburg. Adelheid, du hast seit 5 Jahren die Diagnose Demenz und ich habe mich ein wenig vorbereitet zu dem Thema, weil ich keine Berührungspunkte bis jetzt hatte und habe gemerkt, wo ich mich hergesetzt habe und überlegt habe, wie ich jetzt Fragen stelle, dass ich eine Unsicherheit in mir habe, einfach unsicher bin, wie kann ich dich jetzt ansprechen? Ist da irgendwas zu beachten? Gibt es irgendwas, wo ich Rücksicht nehmen könnte? Also hilft mir vielleicht ein bisschen, dass ich meine Unsicherheit loswerde und da wenig gefestigter werde, damit umzugehen.
Ja, gut, dass du das so klar jetzt auch sagst, gell? Und ja, diese 5 Jahre, seit den 5 Jahren, die jetzt schon der Alzheimer da ist, ja, also sehr klar. Ich habe auch vorher schon ein bisschen gemerkt, dass da steht, da ist was nicht mehr, ist anders, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das immer, wenn immer weniger kommt bei mir, dann gucke ich mal, welche Sachen ich noch gern mache. Und es war für mich wichtig, dass ich merke, wie viel kann ich noch oder wie viel kann ich nicht mehr. Und ich habe ja viel gemalt auch, ja, also ist alles, die Sachen,
Zimmer, die ich gemalt habe. Die Wände sind voll.
Die Wände sind voll, was ich gemalt habe, ja. Und dann freue ich mich auch drüber, ja.
Peter, du hast gefragt, wie der Umgang, wie die Ansprache, und du hast von Unsicherheit gesprochen. Ich glaube, dahinter steckt etwas wie, gibt es eine Scham? Gibt es Bedenken? Gibt es Vorbehalte, die zu berücksichtigen sind in der Ansprache?
Für ihn?
Im Umgang mit dir. Für uns gibt es keine Vorbehalte. Keinerlei. Weil wir auch untereinander immer wieder üben, offen und transparent zu sprechen, ohne Hemmnisse. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, so offen miteinander auch zu sprechen. Und das ist etwas Besonderes. Das kann ich deshalb sagen. Ich bin in mehreren Selbsthilfegruppen tätig oder mitwirkend oder eben als Teilnehmender. Und da weiß ich, wie oft Scham oder Unsicherheit im Umgang mit Alzheimer-Demenz oder anderen Demenzerkrankungen vorherrschen, wie viel es gibt. Und da sind auch die Befindlichkeiten äußerst unterschiedlich. Für Adelheid und für mich gibt es keine gewünschte Zurückhaltung.
Ja.
Es ist auch beachtlich, dass die Adelheid damals sagte, ich will wissen, liegt da was vor? Nicht? Als es anfing mit den, wo die Adelheid eben beschrieb, da fing was an, wo sie selber nicht mehr so richtig wusste, was ist eigentlich mit mir los? Und dann ist die Adelheid offensiv gewesen und wollte es wissen. Das ist ja auch nicht nur verbreitet. Manche wollen es lieber nicht wissen, aus Angst vor dem, was da kommen könnte. Und als die Adelheid die Diagnose dann bekam, mit der Alzheimer-Demenz, vor knapp 6 Jahren war das letzten Endes schon, dann habe ich mich informiert, was das bedeutet. Und im Internet gibt es ein Schreckensszenario nach dem anderen, nach dem Motto, und am Ende ist der Tod. Also ich meine, das klingt ein bisschen platt, haben wir ja alle, dass es am Ende der Tod ist, aber so dieser Sterbensleidenswegsprozess da drin, der wird lang und breit ausgeweitet in verschiedenen Phasen, 5 oder 10 Phasen und so weiter. Und keiner weiß, wie bei der einzelnen Person sich diese Krankheit entwickelt, also sich der Person bemächtigt. Ob das Sprache ist, ob das dies oder jenes ist, aber, und das ist das Besondere, und da finden wir auch die Brücke zur gewaltfreien Kommunikation, auch diese neurologische Erkrankung lässt das gefühlsmäßige Empfinden bis im letzten Moment sehr stark erleben.
Was soll denn das wissen?
Also Freude und Trauer, Empfindungen von Spannungen in der Luft sozusagen, die werden ganz, ganz präzise, ganz deutlich, sehr fast wie ungefiltert von ihr oder auch von anderen Erkrankten wahrgenommen. Und das ist jetzt nicht nur das Sachenphänomen bei Alzheimer-Demenz. Es ist auch ein Phänomen bei anderen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen und so, ne? Ich frage mich manchmal, ob das was damit zu tun hat, dass die kognitiven Seiten nachlassen. Das Planerische, das Sortiere. Das, was wir in der gewaltfreien Kommunikation Bedürfnisse nennen, ist in der konkreten Wahrnehmung eher im Hintergrund. Wenn ich jetzt von Zugehörigkeit spreche, wenn ich von irgendeinem Bedürfnis so spreche, dann ist das erstmal schon ein mehr gewordenes, ja, wenn ich jetzt sage, Fremdwort für die Adelheid geworden. Musst dir vorstellen, Adelheid war 23 Jahre aktive GfK-Trainerin und aber dieses Vokabular der Bedürfnisse ist ihr sehr weit weggerutscht. Das ganze Gefühlserlebnis, die ganze Gefühlspalette, wie wir sie dann auch in der gewaltfreien Kommunikation kennen, ist voll davon, von A bis Z, in beiden Richtungen, erfüllte, unerfüllte Bedürfnisse.
Was hat es mit mir was zu
Das
tun?
hat was damit zu tun, wie du diese Erkrankung erlebst und wie das in Verbindung mit der gewaltfreien Kommunikation steht. Ich kann dich auf das gefühlsmäßige Erleben immer ansprechen. Strategien werden schon Richtung Bitte wird schon wieder schwieriger. Was passt jetzt oder so, ne? Entscheidungen treffen ist auch ein ganz großes, wird immer, es ist eine Schwierigkeit. Und auch nicht nur für die Adelheid. Ich spreche immer auch wieder vor dem Hintergrund, was ich in der Selbsthilfegruppe mitbekomme. Entscheidungen zu treffen ist schwierig. Und jetzt ist dann die Frage, wir haben es ja immer wieder auch mit Autonomie und Zugehörigkeit bei der gewaltfreien Kommunikation oder auch überhaupt in anderen sozialpsychologischen Kontexten zu tun. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Abwägen. Wo ist Zugehörigkeit möglich? Wo ist Autonomie nötig oder möglich? Das ist, da finde ich, das ist eine tägliche Herausforderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also von deiner Seite ja jetzt halt abzuwägen, wie weit übergehst du Adelheid und machst irgendwas gegen ihren Willen oder ohne sie gefragt zu haben und inwieweit braucht es das jetzt? Jetzt hast du ja den Schatz der gewaltfreien Kommunikation, also ich würde es so bezeichnen, weil in dem Artikel, den du mal geschrieben hast in der Empathischen Zeit, da habe ich, den habe ich durchgelesen und dann habe ich gelesen, wie war das, dass du mit gewaltfreier Kommunikation, dass du der Meinung bist, das könnte sogar, dass du es hinauszögern kannst oder verlangsamen.
Ja, über mich, ja. Dass die Krankheitsentwicklung bei dir, wenn wir mit gewaltfreier Kommunikation einen Umgang haben, einen Austausch haben, eine Verbindung pflegen, dass das hilft, dich in der freudigen Lebendigkeit zu halten. So würde ich das jetzt so mal frei formulieren, ne? Wie du das gerade wiedergegeben hattest. Das wäre jetzt meine Formulierung dazu auf die Frage von Adelheid. Ich glaube ja, und zwar, weil in der gewaltfreien Kommunikation ist die Verbindung der Beziehung, die Beziehungspflege im Vordergrund stehend. Alzheimer-Demenz hat eine ganz blöde Begleiterscheinung, nämlich den Rückzug, die Vermeidung. Sich zurückzuziehen, auch meinetwegen selbst vor Scham oder weil etwas zu schnell geht, nicht mitkommt, Wortfindungsstörungen eintreten können und dann immer wieder den Austausch zu nehmen, den Austausch zu finden. Was ist los? Was brauchst du? Und dann den Weg zur Lösung mit zu begleiten. So wie das, wenn ich ein Seminar mache, dann stehen die Fragen, die Teilnehmenden auch da. Ja, ich habe doch gesagt, ich will Frieden haben. Und dann bist du ja auch als Trainer, bist du ja dabei und fragst ja, okay, wie könnte das aussehen? Also in diesem Prozess zur Konkretisierung. Und so ist das hier auch. Also ich sag, ich bin so richtig froh, dass diese Schrittigkeiten über die gewaltfreie Kommunikation, ich sage das jetzt wirklich mal, ich habe 5000 Seminartage gemacht, dass das gelernt zu haben, was ich jetzt hier zu Hause täglich anwende.
Ist deine größte Herausforderung oder deine, ja, Herausforderung, geduldig zu sein? Also von dir, Christian, von Adelheid würde es dann auch gern wissen, was.
Deswegen habe ich gerade die Arbeit mit einbezogen.
Also, du möchtest die Adelheid fragen, ob das deine größte Herausforderung ist.
Mal ist so und mal ist anders,
Danke,
ja.
das war klug.
Ja. Und dann, wenn er irgendwie brodelig ist oder was, dann gehe ich halt. Also muss, ja, ich habe viel gelernt in meinem Leben und ich bin froh, dass ein Teil noch bei mir ist, ja. Und dann freue ich mich auch drauf, dass ich so hingekriegt habe, dass ich das mit diesen Sachen, die ich jetzt noch, mit denen ich was zu tun habe, dann freue ich mich auch wieder, ja.
Was ist dein größter Wunsch, Adelheid, an Menschen, die dich unterstützen, vor allem an Christian natürlich?
Weiß ich gar nicht. Ich male halt ganz viel. Das ist für mich ein ganz großes Ding, also so große Bilder und so. Und ich jogge gern. Das sind einfach Sachen, die ich schon lange habe.
Und joggen,
Und
das geht noch alleine? Du kannst noch alleine joggen?
natürlich,
Okay,
ich
also
war
das.
Lehrerin und kann joggen und alles. Also da kommt der Christian nicht mit.
Ich meine, ob du dich verirrst beim Joggen.
Verlieren? Warum
Verir
denn?
verir
Moment,
verirren.
Moment, Moment. Ich will, also
Was?
die räumliche Orientierung für die Adelheid ist ganz schwierig geworden. Joggen, wenn jetzt Adelheid sagt, joggen alleine, direkt unten vor der Haustür, sozusagen über die Straße, ist ein großer Kinderspielplatz. Wenn Adelheid alleine joggen geht, dann joggt sie um den großen, riesigen Sandkasten im Kreis herum. Ja? Die räumliche Orientierung ist eine der Schwierigkeiten. Zeitliche Orientierung, räumliche Orientierung sind schwierig. Und auf der anderen Seite steht, dass die Adelheid ganz außergewöhnlicherweise körperlich sehr fit ist. Sie fährt schneller Fahrrad als ich. Und wenn wir dann Rad fahren, passiert es, dass sie dann vorne weg ist, aber den Weg nicht weiß. Aber sie ist weiter vorne weg. Und wenn ich sie dann nicht kriege, und das ist jetzt mehrmals passiert, gibt es große Schwierigkeiten für sie, irgendwie wieder auf den Weg zu kommen, also so, sich zu finden, sich zurechtzufinden. Jetzt hat sie eine Uhr, mit der man sie orten kann und mit der man telefonieren kann. Aber die Uhr ist so kompliziert, da muss man dann, also du kennst es vom Smartphone, nach rechts und nach links und dann, also wischen und dann draufdrücken und dann geht das Telefon wunderbar. Aber diese drei Schritte sind nicht möglich. Jetzt sind wir also dabei, eine neue Uhr zu besorgen, die nur noch einen Schritt braucht. Aber als Uhr und deshalb nicht so als Notrufknopf oder so, sondern eine Uhr wird die Adelheid tragen. Und deswegen war gerade das Telefonat auch mit dem Sohn. Wir sprechen also auch mit unseren Kindern darüber. Und der hat gesagt, guck mal hier habe ich was gefunden. Und da sind wir auf dem Weg, um diesen Punkt zwischen Autonomie und Zusammensein besser wieder hinzukriegen. Ich möchte das immer wieder auch mit dieser Autonomie bringen. Die Adelheid war alleine im Himalaya und ist dort spazieren gegangen, ne? Und sich dann nicht mehr in der häuslichen Umgebung zurechtzufinden, ist ja eine Wahnsinnsumstellung. Ja, es ist das Annehmen dieser Krankheit, wie sie sich gebahrt. Das ist der entscheidende Punkt. Und da ist es eben Geduld genannt. Ich nenne es auch Gleichmut. Es ist wichtig zu sehen, die Adelheid kann es nicht steuern, wie die Krankheit sich entwickelt. Und ich bin da und kann nur da sein, begleiten. Und das ist schwer. Die eigene Geliebte, die sich so selbstständig, auch beruflich so selbstständig hat aufstellen können, verwirklichen können und dann, dass sie so in eine Abhängigkeit von mir kommt. Es ist unvorstellbar. Und dann zu sehen, aha, sie geht ihren Weg, ich gehe meinen Weg. Und solange es geht, machen wir es, oder soweit es geht, machen wir es gemeinsam. Deshalb ist also auch meine Trainertätigkeit so gut wie auf Null runter. Da könnte ich jetzt hadern und sagen, doof. Auf der anderen Seite, ich begreife das als Teil meines Lebens und ich kann froh und dankbar sein, dass wir auch ein wirtschaftliches Auskommen haben, dass wir damit über die Runden kommen. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn es noch Berufstätige betrifft. Also die dann berufstätig sind, wie dann entweder, dass die noch ihre Elternteil betreuen oder dass die das Partner davon betroffen sind. Alles sowas kommt vor.
Wie gehst du mit deinem Schmerz um? Also, du hast es ja gerade beschrieben oder auch, ja, kam ja auch durch, gerade der Schmerz. Und dem Verlust, dieses Loslassen oder dieses
Ja, es sind mehrere Wege. Also den Schmerz zu nehmen und zu spüren, ist erstmal, das heißt ja, ich möchte ihn nicht wegtun. Er ist da.
Das ist Trauern.
Ja, natürlich. Und jetzt geht es darum, wie kann ich aktiv sein im Trauern, ne? Einer meiner ersten Artikel hieß, den ich geschrieben hatte, Trauern ist Arbeit. Und der entscheidende Punkt ist für mich, mitzuwirken und teilzunehmen an den Aktivitäten der Alzheimer-Gesellschaft Berlin, Potsdam, Strausberg, also mehrere. Bin mit anderen einer überregionalen Gruppe in Austausch, die zum Beispiel auch in Österreich tätig ist. Und ich bin auch mit der Diakonie zusammen. Also es geht darum, dass ich andere Menschen brauche, auch um zu hören, was da passiert, auch wenn dann nur ein Teil davon mich selbst betrifft. In der Selbsthilfegruppe kommen ja alle möglichen Erscheinungen zum Vorschein. Und darüber hinaus habe ich eine psychotherapeutische Begleitung für mich ja, organisieren können, um über das, was dann aktuell ist, immer wieder auch eine Reflexion zu finden. Also das sind Plätze, wo ich merke, da muss ich mich nicht. Und nee, da bin ich eher gefragt, wie es mir denn geht damit, dass ich für mich da eine Klarheit kriege. Manchmal organisiere ich dann auch was mit, irgendwie so Umgang und so für so ein Kurzseminar, kommt auch vor. Wir haben auch schon öffentliche Veranstaltungen gehabt zu dem Thema, wo wir uns geäußert hatten. Und das sind immer wieder Gelegenheiten zur Selbstreflexion und auch zum Kundtun, was geschieht eigentlich bei uns und mit uns.
Und Adelheid, wie ist es bei dir? Wie gehst du um mit dem Schmerz, dass dein Gedächtnis und dass die kognitive Leistung immer mehr zurückgeht? Wie verkraftest du das? Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist ja so schleichend, ist es schon vorhergekommen, ja. Und dann habe ich geguckt, was ich noch kann und habe gemerkt, da komme ich nicht mehr groß von runter. Ich muss gucken, was ich kann. Und weil ich ziemlich gut als Lehrerin war auch und für mich, habe ich auch. Also es ist für mich auch schön, dass das noch in meinem Herz auch etliches ist. Ja. Und ja. Und gucken, was ist. Ich habe es auch gesehen, wie mein Vater dann gestorben ist. Stück, 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 Stück. Oder bei der Omi, wie heißt sie? Carola. Solche Sachen, ja. Und ja, gucken, was noch gehen kann.
Also Fokus auf die Möglichkeiten noch und nicht auf den Mangel, der nicht mehr geht.
Ja, das wäre ja furchtbar.
Ja.
Ja, wirklich, weil dann mache ich mich doch verrückt. Ja, und dann möchte ich noch, dann gucke ich eben, wie könnte ich es besser, mit was für Gedanken und sowas, wie soll ich es machen, ja? Und dann, wenn es nicht geht, dann hole ich meine vielen, vielen Bilder. Also ich male sehr viel und dann gehe ich zu den Bildern hin und mache da was weiter. Ja, also ich habe auch Sachen, die da sind, ja? Und wo ich weiß, ich muss jetzt da rausgehen und dann geht's wieder.
Kraft tanken.
Also was du auch eingangs erwähnt hattest, Demenz und Depression hängen eng beieinander. Und mitunter weiß man nicht so genau, ist erst die Depression oder dann die Demenz oder umgekehrt. Also so sind die auch leicht miteinander verknüpft. Und das ist auch Fachleute mitunter schwer zu unterscheiden. Es gab auch einen Facharzt, der sagte, bei Adalbert liegt keine Demenz vor, sondern seine De eine Depression, obwohl es schon ganz relativ gut erkennbar war für uns. Also das war so eine Art Drittmeinung plötzlich und so. Also es ist richtig, richtig schwer zu unterscheiden und es ist allerdings gut. Du hast auch davon gesprochen, wenn noch Krebs oder Depression und Alzheimer-Demenz zusammenkommen, dann ist das eine ganz schwieriger Umgang, weil das die Menge das ist. Ne? Arlette hatte ihre sehr, sehr schwer depressive Phase nicht jetzt im vergangenen, im vorletzten letzten Winter und hatte auch ernsthafte Lebenszweifel gehabt. Also da gab es diesen Moment, wo sie realisierte, jetzt wird immer weniger und das war sehr schwer. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wenig Unterstützung für mich direkt, die ich da nötig hatte und deswegen war da auch der Drang entstanden, mir selber auch eine psychotherapeutische Begleitung dann zu organisieren. Was wir aber wir unternehmen sehr viel. Das ist jetzt auch ein Unterschied zu dem vorherigen. Wir unternehmen sogar noch mehr. Wenn du meinen Kalender sehen würdest, wir sind jeden Tag haben wir irgendetwas, wo gestern noch die Akupunkturfrau sagte, was habt ihr denn da alles drin im Kalender? Ja, weil wenn wir viel unternehmen, dann haben wir auch viel, was wir erleben können. Also, Adalbert hört unheimlich gern Musik, erwiesenermaßen sehr hilfreich. Ob das Philharmonie ist oder ob das ein Konzert um die Ecke ist, Musik ist einfach immer ansprechend. Kann man nur empfehlen und dann gibt es entsprechend die Vorlieben. Adalbert hört die Beatles rauf und runter in der Philharmonie, muss ganz die Klassik sein oder sowas, ne? Wir besuchen viele Freunde und das machen andere auch nicht unbedingt aus Scham, aus Unsicherheit. Wir tun das und das ist auch etwas, was ich forciere. Wir brauchen die Freunde und die sind uns alle zugewandt. Wir sind mit den Kindern und ihren Familien, zwei Kinder, sechs Enkel und Schwiegerkinder, eng zusammen und stehen zusammen. Also das ist auch etwas, was in Familien mitunter wird so eine Krankheit eher als schrill oder schräg oder blöd abgetan oder nicht mal oder sogar ignoriert. Das ist hier nicht nur uns der Fall und das ist sehr schön. Wir machen viel, wir fahren, Adalbert sprach von Radfahren, wir machen Spaziergänge, wir machen Feldenkreis und wir gehen tanzen. Tanzen wurde uns auch empfohlen, weil dann kommen wir nämlich zusammen, wollte ich gerade sagen, da muss man singen. Also es ist mit Singen und Körperbewegung und Musik und Rhythmus und so, da kommt so viel zusammen, was das Gehirn auch anregt. Ne? Aber wir machen nicht irgendwelche Tänze. Wir lieben die Tänze des universellen Friedens. Friedenstänze, die sind eher meditativ und ganz viel mit Begegnungen mit anderen zusammen und dann wieder raus aus den verschiedensten, ich sag mal, Hochkulturen oder Hochreligionen, die es auf der Erde so gibt oder gab. Das macht Spaß und da gehen wir gerne hin und mitunter mit vielen Leuten oder mit wenigen Leuten. Und wir reisen. Reisen ist deshalb schwer, weil das Kofferpacken und so ist ganz schön anstrengend. Man muss also immer für alles, ich denke dann für zwei oder für drei, vier Fälle oder so, ne? Es ist schon so. Auf der anderen Seite, Adelheid reist auch gerne. Und so fahren wir jetzt. Also Silvester waren wir bei Freiburg. Im Februar waren wir bei Offenburg. Jetzt fahren wir also Ende März, April nach Schleswig-Holstein. Und ab Mai leben wir wieder in unserem Wohnwagen. Das heißt, von Mai bis September leben wir im Wohnwagen. Auf dem Bauernhof, wo die Adelheid aufgewachsen ist. Und der ist noch bewirtschaftet und in Familienhand. Und da leben wir dann. Und haben wir unseren Wohnwagen da, dann haben wir noch den Schuppen davor und eine Tischtennisplatte da stehen. Und die ärztlichen oder die therapeutischen Behandlungen haben wir schon die Termine gemacht. Also ich liebe es zu planen, ich liebe zu organisieren und dann finde ich das schön, da haben wir dann richtig Spaß dran und wenn wir Lust haben, sind wir mit der Familie zusammen und wenn nicht, Also ihr Bruder ist da und deren Sohn und so weiter.
Große Familie.
Acht Leute leben auf dem Hof und dann sind es da immer wieder Seminare. Ist also zum Seminarhaus auch umgebaut worden. Ruckharzhausen bei Öhringen, Heilbronn. Und das ist dann schön, da sind wir dann da und dann kommen zwischendurch auch die Kinder runter, unsere Kinder runter. Also insofern sind dies Wege, auch immer wieder neue, lustvolle, freudvolle Erlebnisse zu haben. Wenn du fragst, wie machen wir das? Ich sage, wir unternehmen viel und das sind so die Punkte neben den ärztlichen Terminen oder auch den Kontakten zu den allseits einmal Gesellschaft und Diakonie, die ja immer noch weiterlaufen, auch online. Atemkurs machen wir auch schon seit Jahren. Ne?
Wir machen einfach viele verschiedene sportliche und andere Sachen. Auch wenn wir sagen, jetzt gehen wir mal raus und gehen auf den Berg hoch oder sowas, ja. Und das kenne ich auch von meiner Familie, dass wir waren draußen, meine Eltern. Und wir waren sechs Kinder. Und deshalb habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Glück, dass ich so viele Leute um mich herum gehabt habe. Und es war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich da immer noch was holen kann von mir.
Ja, in dem Artikel, den, ich glaube, du, Christian, geschrieben hast, da habe ich einen Satz mir unterstrichen, der lautet: Über die Alzheimer-Gesellschaft habe ich erfahren, dass man mindestens 15 Personen braucht, die mitwirken, damit die anstehenden Aufgaben niemanden überlasten. Jetzt klingt es so, als wenn ihr ein gutes Netzwerk habt und ihr seid ja auch als Paar, also ganz eng und ganz nahe. Wie ist es denn für Menschen? Ich habe eben speziell eine Zuhörerinnenanfrage, die weiter weg wohnt, also eine fern Unterstützung bei ihrer Mutter, mit der sie auch nicht so ein gutes Verhältnis hatte. Ja, wie, es ist eine ganz andere Herausforderung, stelle ich mir vor. Also keine Paarbeziehung, sondern Kind, Mutter und dann auch noch nicht so ein gutes Verhältnis und dann 15 Menschen, damit es irgendwie, also wie soll das gehen?
Ja, Peter, die Frage hätte ich jetzt auch. Wie soll das gehen? Erstmal, also was ich noch nie mal erwähnt hatte, wir machen schon den Teil an einer Art von Aufstellungsarbeit. Auch vom Therapeuten hier in Berlin, glücklicherweise nicht weit von uns weg.
Also
Ne? Also die
systemische
schon lange
Aufstellungen, Familienaufstellungen, so in der Richtung.
systemische Aufstellung mehr.
Ja.
Ne? Das haben wir schon lange immer wieder gemacht. Seit, was weiß ich, 8 Jahren oder so, vier Wochenenden im Jahr ist das. Was für mich da so richtig deutlich raus hervorgekommen ist, ist, jede Person ist für sich verantwortlich. Das ist schwierig in einer Paarsituation, aber die Grundlage ist, Adelheid geht ihren Weg. Ich gehe meinen Weg. Und so viel wir können, können wir gemeinsam gehen. Und was nicht geht, geht nicht. Und wenn es vorher schon einen Bruch gegeben hat in der Beziehung zur Mutter, dann ist für mich eher die Frage, ist der überwindbar, dieser Bruch? Oder nicht? Oder wie weit ist er überwindbar?
Was überwindbar?
Ein Bruch,
Also
die
auch noch in dem Zustand, wo die Mutter Demenz ist, Demenz
Es
hat.
ist ihr Weg. Das ist die Grundlage. Ich kann den Weg der Adelheid oder einer anderen Person nicht wegnehmen. Es ist ihr Weg. Und ich kann nur so lange begleiten, wie ich es auch vermag. Und da gibt es dann die inneren Stimmen, die vielleicht sagen, ich müsste, ich sollte und so weiter und schon. Ne? Und dann bin ich beim Thema Wölfe von der gewaltfreien Kommunikation. Und alles, was Wölfe sind, sind echt, also meine, die sind sowas von destruktiv.
Was ist destruktiv?
Sobald man mit den Wölfen, wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation kennen, wie zum Beispiel müsste, sollte, das macht jede Beziehung ganz schnell kaputt. Und das merkt auch die wegen der hohen Sensibilität durch die Krankheit gesteigerte Sensibilität von Erkrankten, die merken das sofort. Und da tischen dann auf, das kommst du ja nur jetzt, weil du ein schlechtes Gewissen hast oder irgend so ein Zeug. Und dann stehst du ja, wer hast du das? Dann bist du erstmal wieder ganz platt und du bist dann 3 Monate erstmal am Sortieren. Was ist jetzt überhaupt los? Dieses Authentische, das muss bleiben. Und ich bin nicht für Adelheids Weg verantwortlich. Wenn ich schaffe, können wir das gut meistern. Also diese 15 Personen, wie du gerade erwähnt hattest, ich war geschockt. Und deshalb ist es mir aber auch wichtig, dieses soziale Ringsherum um uns lebendig zu halten, weil wenn die Adelheid vielleicht, wenn sich ihre Situation weiter verschlechtert, was irgendwie anzunehmen, und ich dabei aber richtige Probleme bekomme, weil ich nicht mehr weiß, weil ich japse, weil ich nicht weiß, wie damit umgehen, dann erst recht brauche ich dann Menschen um mich herum, wo ich hingehen kann. Schaffe ich doch gar nicht alleine.
Ja.
Ich brauche diese Umgebung. Und wenn jetzt aber bei der Mutter zum Beispiel, wie du es gesagt hattest, die Mutter weit weg ist, das kenne ich auch aus der Selbsthilfegruppe, da war eine, die Mutter lebte in Paris oder die lebt dann außerhalb, weit außerhalb, wir leben ja in Berlin, aber weit außerhalb weg, dann kann man auch nur begrenzt etwas tun. Und wenn dann die Beziehung sowieso nicht so tragfähig ist, ja, dann kann man ja nicht einfach da wohnen, wo sie ist, Tag und Nacht. Das schafft man ja gar nicht. Und dann ist das einzubeziehen, dann geht das nicht. Und dann ist es eben das Schicksal, der Weg der betroffenen Person. Ich kann mich prüfen, schaffe ich das, will ich das? Es gibt ja auch Situationen, wo man dann bei schwerer Erkrankung, wo dann plötzlich die vorherigen, die früheren Zwistigkeiten keine Rolle mehr spielen. Man kann sie überwinden oder so, sich in den Arm nehmen, mit Austausch oder ohne. Auch das ist ja möglich, aber da muss man bereit zu sein. Also es ist zum Beispiel so, guck mal, das ist jetzt ein wichtiger Punkt noch. Wenn Adelheid und ich einen Zwist haben, wegen irgendeiner Geschichte, Adelheid kauft gerne Lachs ein oder Garnelen, also so Meeressachen sah. Ich bin da ein bisschen vorsichtig auch, weil also bitte nur so viel, wie auch in kurzer, absehbarer Zeit essbar ist. Und dann kann es durchaus sein, dass zu Hause was ist, aber und sie sieht es und möchte es gerne kaufen. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Adelheid sagt, du reglementierst mich schon wieder. Ne? Soweit. Dann ist ja ein Zwist da. Und ich sage, nee, nee, also bitte nicht. Sagen wir mal, nehmen wir das als Beispiel. Wir kommen nach Hause und für Adelheid ist es vorbei. Also wenn ich jetzt schroff sage, dann hat sie es wieder vergessen, diesen Zwist vergessen. Aber ich hänge noch dran. Komm nach Hause und mach die Türschranktür auf und sag, siehste, da ist er, der Fisch. Hast ihn doch. Ne? Und das ist also als Beispiel, ne? Ein Blödsinn hoch drei, weil für Adelheid ist es vorbei. Sie hat das nicht mehr am Schirm, nicht mehr präsent. Und damit muss ich umgehen, dass ich jetzt plötzlich nicht nachtragend werde. Und wenn es um ein Krankenbett geht, kann es durchaus sein, dass die Mutter diese alte Zwistigkeit gar nicht mehr präsent hat. Aber ich als
Weißt
Kind,
du, was hast,
ja, wenn, wenn,
bist du ein
wenn,
Kind jetzt wieder?
wenn ich, wenn ich mit meinen Eltern hier, wie dieses Beispiel ja ist, wenn ich als Kind aber sage, ja, du hast mich, als ich 15 war, hast du mich blöde Nudel geschimpft, dann weiß die Mutter das vielleicht gar nicht mehr. Das kann weg sein. Ja? Weil sie sich in einer vollkommen anderen Situation befindet. Und dann ist es nötig, dieses alte Bild, dieses alte Erlebnis zur Seite zu lassen, um dann in die Gegenwart zu kommen. Das, was wir in vielen spirituellen Lehren haben, wie komme ich in die Präsenz, wie komme ich in die Gegenwart und in der gewaltfreien Kommunikation, was ist jetzt eigentlich dran?
Ja. die Person, die mir da ein paar Fragen geschickt hat, die hat mir auch ein paar grundsätzliche Fragen gestellt.
Bitte.
Sie schreibt: Vielleicht bin ich, in Klammer als Kind, auch nicht verantwortlich für einen Elternteil und es fühlt sich nur so an. Hätten die Eltern für solche Fälle vorsorgen müssen? Oder anders gefragt, müssen Kinder Eltern etwas zurückgeben?
Nur so viel ich kann. Nur so viel ich kann. Ich habe es ja mal so mitgekriegt, dass man hier, dass jemand sagt, ich kann keinen Kredit geben. Ich gebe das, was ich habe, und dann ist das, ja, das ist so wichtig. Ich gebe das, was ich kann. Und wie stelle ich mich darauf ein, zu geben, was ich habe? Denk mal an Marsha, wie er seine Großmutter hatte, wo er bewunderte, wie die gepflegt wurde, glaube ich, die sowas, ne? Diese Hingabe. Wie finde ich einen Weg zur Hingabe? Auftischen. Ein bisschen klingt das so ein bisschen so an wie auftischen, ne? Die hätte tun sollen. War nicht ihr Ding. Und dafür darf ich niemanden verantwortlich machen. Ich meine das jetzt mit darf. Es klingt vielleicht moralisch. Es ist ihr Weg gewesen.
Sie stellt dann noch die Frage, wer ist bei Demenzkranken für die Erfüllung der Bedürfnisse verantwortlich? Also im Sinne der GfK ist ja jede Person selbst verantwortlich, bei Kindern die Eltern, Schritt für Schritt weniger in Klammer. Wie weit ist die Person auch selbst verantwortlich, auch wenn die kognitiven Fähigkeiten nachlassen?
Ich finde es, es ist eine schwierige Geschichte. Es bleibt dabei die Person selbst. Es ist schwierig. Und wenn ich weiß, ich könnte tun und dann das Limit zu finden, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich dahin, also dafür bereit machen. Aber nur, ich habe diese Frage auch gehabt und für mich war dann die Antwort, nur soweit ich das mit Liebe tun kann, mit Hingabe tun kann und der Punkt zwei, ohne in der Erwartung zu kommen, dass etwas zurückkommt. Also wenn ich,
Das wäre was, wo
dass die
zurückkommt.
betreute Person jetzt was Bestimmtes tun müsse, also auch ein Danke muss nicht, darf ich nicht erwarten. Nicht mal das. Ich tue etwas, bringe den Fisch nach Hause, den gewünschten. Und dann kann ich nicht erwarten, dass die Adelheid sagt, oh, Dankeschön. Wenn sie es tut, ist ja nett, ist ja schön. Aber die Erwartung darf nicht kommen. Genau das, wie wir es in der gewaltfreien Kommunikation gelernt haben. Ich habe das mal gehabt, dass ich einen Danke erwartete. Und dann sagte mir der Therapeut, Christian, du machst es aus freien Stücken. Und dann ist das, was du tust, erfüllt, wenn es ankommt. Basta. Das ist eine schwierige Nummer, nicht in die Erwartung zu gehen. Und das betrifft doch nicht nur jetzt das Krankheitsbild, das ist doch in jeder Beziehung so. In jeder. Auch mit den Kindern, wenn ich die Erwartung habe, sie sollten doch ja bitte schön jetzt mal sagen, ach, danke schön. Ne? Nein, schwierig, wichtig zu lernen.
Ja. Sie schreibt dann noch, mit anderen Menschen kann ich deutlich empathischer sein, weil ich mehr Abstand habe. Das gelingt mir mit meiner Mutter nur bedingt. Ich weiß natürlich, dass Selbstempathie hier besonders wichtig ist, aber wie kann ich in dieser extrem belastenden Situation, die mich ohnehin, in Klammer allein zeitlich, schon komplett überfordert, jetzt auch noch gut für mich sorgen?
Ja, ohne Sorge für sich geht's nicht. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, für sich selbst zu sorgen, ne? Kannst du die Frage noch mal bitte stellen? Da war ein Punkt, den ich noch sagen wollte.
Ja, wie kann ich in dieser extrem belastenden Situation, die mich ohnehin allein schon zeitlich schon komplett überfordert, jetzt auch noch für mich sorgen? Also
Ah,
wie
hier
geht's?
der Punkt ist, ja. Wir kennen es auch aus verschiedenen therapeutischen Prozessen. Eine der größten Schwierigkeiten ist, liebevoll mit dem Partner, mit der Partnerin umzugehen, als hätten wir, ich bin ein bisschen spekulativ vermutend, als hätten wir die größten Erwartungen an die Partnerschaft. Und deshalb ist so dieses, ha, das tust du nicht, das kannst du nicht, Die Erwartung, dieses Haben-Wollen vom anderen steckt da für mich drin. Und deshalb gibt es oftmals die größten Verletzungen von den oder Schmerzen in der Partnerschaft. Ich kenne das gut. Ich konnte auf dem Seminar wunderbar empathisch mit den Leuten sein. Und zu Hause habe ich dann den Degen rausgeschwungen oder so. Also nicht ganz so, aber es war jedenfalls schwieriger.
Ja.
Ja, ich. Ich
Ja,
spreche von. Ja.
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 Adelheid, du
Ne?
erinnerst dich.
Ja, öfters.
Mir
Ja,
kommt es auch
ja,
bekannt vor.
ja.
So
Ja,
ein wenig.
und je näher mir eine Person ist, da steckt dann diese Erwartung, umso mehr müsste die Person auch dem mitmachen, wie ich es mir vorstelle, weil ich es mir doch gut ausgedacht habe. Und dann den Weg zu nehmen und das, wie Adelheid es macht, ist auch richtig. Weiß ich denn, ob ich da richtig liege? Also so dieses, je enger die Beziehung ist, je enger die Beziehung wird, umso größer sind dann plötzlich doch die Erwartungen, obwohl wir es wissen, dass es blöd bescheuert ist, sind sie dann doch da. Und dann zu merken, der Weg von der anderen Person ist, und das ist mein Lieblingswort, auch richtig.
Das ist auch richtig.
Wenn du das anders machst, was anders machen möchtest als ich.
Ja, und dann sagst du manchmal dort auch, ich scheiße, das ist nicht gut.
Ja, natürlich sage ich das. Der war gut, ne? Ja, ich finde es, ja, ist so. Und das ist zum Nachdenken. Das ist nicht einfach nur gelöst.
Ja.
Ne?
Und in dem Zusammenhang auch die Frage, die sie hat. Wie baue ich das zweifelsfrei nötige Netzwerk auf, wenn die Personen, die für mich hilfreich sind, für meine Mutter nicht passen? Also wie finde ich Personen, die für meine Mutter passen und so helfen, wie sie es für richtig hält? Wie baut man
Also,
ein
ich habe
Netzwerk auf von 15
sage
Personen?
Alzheimer-Gesellschaft, Diakonie, Caritas. Ja? Und die Adelheid geht nicht in die Tagespflege. Da sind so viel schwer Erkrankte, das wird ja, das war für die Adelheid ja noch belastender. Obwohl die Tagespflege, ich fand die nett, auch die Leute. Also, die kochten da auch frisch und so weiter. Ne? Aber für die Adelheid war es Horror. Dann geht das nicht. Und wenn ich jetzt, also Adler nimmt an zwei verschiedenen Gruppen teil, wenn ich jetzt sage, guck mal, heute ist wieder der Termin oder so, dann sagst du, was soll ich da? Was soll ich da? Ich sage, du kennst die Leute und die kennen dich und die freuen sich auf dich. Ich kenne die nicht. Die kennen die schon seit 2 Jahren oder so. Aber was soll ich da? Die kenne ich nicht. Und dann ist es ganz schön schwierig, sie dann doch dazu zu bringen, zu sagen, jetzt, dann gehst du dahin, ich bring dich dahin. Und kaum ist sie da, ach, hallo Stefanie, sagt sie dann plötzlich, ja. Dann kennt sie die wieder und dann ist wieder alles gut. Also diese Hürde dann auch rauszugehen in eine Umgebung, das drückt für mich auch aus, sie kann sich nicht erinnern, dass sie kann sich nicht selber daran erinnern, dass sie sich da wohlgefühlt hat. Und das kann ich ja kaum machen. Ich kann ihr die Erinnerung nicht wirklich wachrufen. Das ist, selbst wenn ich es versuche und so, ne, das gelingt da nicht. Das ist schwierig. Es braucht schon diese Bereitschaft mitzugehen. Und ich muss sagen, ich bin mehr als froh, dass Arleit und ich da ein großes Vertrauen auch untereinander haben oder sie auch in mich. Dass wenn ich sage, jetzt gehen wir dahin und ich bringe dich dahin, dann fällt es mir schwer, aber ich weiß, aha, dort fühlt sie sich wohl mit den Leuten. Also
Die,
bitte, nee, du.
du hast ja jetzt viel Erfahrung, ihr beide habt viel Erfahrung mit gewaltfreier Kommunikation. Und die Person sagt, sie ist gerade so am Anfang der gewaltfreien Kommunikation, so noch nicht so gefestigt. Wie können denn Menschen, die jetzt erst so anfangen mit der gewaltfreien Kommunikation, das noch nicht so lange machen, da noch nicht so Gewohnheit entwickelt haben, was kann denen helfen, mit solchen Situationen noch besser umzugehen?
Selbstsympathie. Selbstsympathie. Weißt du, bevor ich überhaupt auf die Empathie mit anderen komme, ist diese Selbstempathie so wichtig. Es gab mal ein Buch, was ich gelesen habe, da hieß es, erschreckenderweise, mach keine Empathie für andere Personen, du verlierst dich. Und ich habe mich erstmal geärgert, weil das Buch eigentlich ein schönes Buch, ein gut und kluges Buch war, aber dieses Kapitel an dieser Stelle war so im Keller, ne? So, und dann habe ich aber für mich daraus gelernt, wenn jemand nicht gut in der Lage ist, sich selbst zu fragen, wie geht's mir, was brauche ich, was kann ich für mich tun, dann ist wirklich das Risiko da, sich selbst zu verlieren. Also Selbstempathie ist der Anfang. Und wie geht's mir? Was brauche ich? Wie kriege ich meine Stimmung sortiert? Ganze Gefühlspalette, schau dir das an. Ey, was ist denn gerade wirklich los? Wo erlebe ich Lebendigkeit? Wo erlebe ich Traurigkeit? Wo erlebe ich Frust? Wo erlebe ich? Wie erlebe ich? Und das ist für mich, bevor ich da mich auf die andere Person einlassen kann, brauche ich das für mich. Und ich bin so froh. Ich bin so froh über die langen Jahre, die ich das so, also 7 Tage Woche, 24 Stunden, ich sage es wirklich so, praktiziert habe. Das war für mich wie eine, ist es für mich eine Lebensgrundlage geworden. Ich möchte sagen, es gibt ja auch andere Art und Weise, in die Gesprächsführung zu kommen. Eine Geschichte ist mir, also ein Stil ist mir noch untergekommen, den ich finde, der gewaltfreien Kommunikation sehr verwandt, sehr ähnlich ist, der nennt Validation. Und ich finde, da ist ganz viel Ähnlichkeit drin. Also auch mit der Anteilnahme, auch mit der Reflexion, auch mit der Tiefe, die da drin steckt. Also es muss nicht unbedingt nur gewaltfreie Kommunikation sein. Ich kann nur sagen, Gott, bin richtig froh, dass ich
Woher
so.
kennst du die?
Ich habe das davon gehört, habe danach gelesen und es ist ein spannendes Modell, aber ich bin eben mit der gewaltfreien Kommunikation vertraut und kann es nur empfehlen.
Ja. Ich denke, die größte Herausforderung, wenn ich mich da hineinversetze in die Frau, die mir da geschrieben hat, oder in euch oder in andere Menschen, ist das ständige Abwägen. Innerlich von der Bedürfniswaage her, brauche ich jetzt was, muss ich jetzt für mich sorgen, damit es mir gut geht, damit ich in der Kraft bleibe, oder ist es eher notwendig, jetzt was zu geben und einen Beitrag zu leisten, Menschen zu unterstützen, also dieses Spannungsfeld, Grenzen zu setzen oder da zu sein, um was beizutragen. Und das wahrscheinlich bei euch jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag über so. Außer ihr seid so viel unterwegs.
Nicht immer. Es ist so. Es ist so.
Was ist so?
Dieses ständige Abwägen, wie du sagst. Ich merke, dass ich immer einen Teil meiner Aufmerksamkeit habe auf das, was geschieht mit Adelheid. Was ist dran, was nicht, ne? Wenn die Adelheid was aus der Küche holen möchte, aus dem Raum nebenan, dann kann es sein, dass sie wiederkommt und fragt, was wollte ich denn eigentlich holen? Ne? Oder dass sich die Fragen dann auch wiederholen, dieselben Fragen in relativ kurzen Zeitabständen. Ne? Und so, da ist es nötig, dass ich damit für mich einen Weg finde. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile, dass ich sagen kann, ich selbst den Mut habe zu sagen, ich kann gerade nicht, ich komme drauf zurück. Also wo ich mir eine gewisse Pause oder einen gewissen Abstand verschaffe. Und jetzt kommt dazu das, was ich eben mit dem Vertrauen meinte. Die Adelheid weiß, dass sie sich darauf verlassen kann, dass ich auch darauf zurückkomme. Und das ist ähnlich wie beim Kind. Wenn du sagst, ich mache das mit dir, lass mir noch ein bisschen Zeit, dann will das Kind ja auch hat das Kind ja auch die Erwartung, dass du dann auch dahin gehst. Und so machen wir es auch. Und das ist richtig wesentlich und hilft im täglichen Umgang. Wenn ich sage, jetzt gerade nicht, dann ist es möglich. Und das finde ich eine grandiose Geschichte, die ich weiß. Über die Selbsthilfegruppen, dass das eine große Ausnahme ist, dass die Adelheid dann da in der Regel mitmacht.
Was
Also
gibt
ich
es?
habe mich, ja, du,
Sprech
ich
du erst
weiß.
noch weiter, vielleicht fällt dir noch.
Ich habe mir eine gewisse Auszeit jetzt gegeben, täglich. Es ist ja nicht einfach für mich dann wegzugehen oder so. Wenn ich weggehe, ist dann oftmals eine betreuende Person hier, das Adelheid in Gesellschaft ist und dass die dann was unternehmen. Rausgehen,
Dass
malen
ich male und
oder
so.
malen oder irgendwas hier auch in der Wohnung machen oder draußen. Aber es gibt, also wenn ich vor allen Dingen, wenn ich zur Selbsthilfegruppe gehe oder wenn ich mal irgendwo zur Supervision gehe, das kommt auch ab und zu vor, sporadisch. Abends nehme ich mir Zeit, eine halbe, dreiviertel Stunde und mache mein Italienisch. Adelheid will es überhaupt nicht wissen. Sie mag das nicht einmal hören. Und das finde ich sogar gut.
Ich auch.
Sitze ich im anderen Raum, Tür zu und mache mein Italienisch und so. Und ich konnte mal, ja, ich kann sagen, sehr, sehr gut Italienisch. Habe das dann über 40 Jahre schleifen lassen und dann sind es jetzt wieder so Erinnerungen an das, was ich mal konnte und machte. Ich hatte da 2 Jahre gelebt, unter anderem, egal. Und jetzt mache ich das einfach auch so ein bisschen so wie Gehirntraining. Ne? Wie und so. Und entsprechend haben wir jetzt vor, dann auch im Sommer, wir haben also dann vor 30 Jahren standesamtlich geheiratet, stehen die Flitterwochen an, die wir noch nie gemacht haben.
Brauchen wir das?
Ja. Jetzt brauchen wir sie. Zumindest habe ich jetzt so tituliert. Dann werden wir also mindestens eine Woche nach Italien fahren. Mal gucken, was da passiert.
Christian will unbedingt nach Italien.
Ja.
Für Adelheid ist es dann zum Beispiel schwierig, weil sie das nicht spricht. Sagt sie, ah, da verstehe ich gar nichts und so. Ne? Müssen wir mal gucken, wie das ist. Also das
Wie
ist dann auch die eigene Auszeit, das wollte ich damit sagen, ne? Die
Ja,
tägliche.
dein Raum.
Zum Beispiel, ja.
Wie ist es denn für dich, für euch bezogen auf die Zukunft? Wie haltet ihr, klar, ich kann mir vorstellen, ihr lebt sehr, sehr, sehr viel im Hier und Jetzt. Und das Morgen ist vielleicht noch weiter weg und ihr beschäftigt vielleicht euch vielleicht auch gar nicht so sehr damit. Gleichzeitig, es gibt ja eine Perspektive. Und wie haltet ihr den Optimismus und die Hoffnung und wie haltet ihr das aufrecht, bezogen auf die Zukunft, die ja wahrscheinlich so ausschaut, dass es immer weniger wird kognitiv bei dir, Adelheid, und bei dir?
Willst du was sagen? Mach mal was. Zukunft. Deine Zukunftsvorstellungen.
Habe ich mir noch nicht drüber da drauf geguckt. Mir reicht schon, was ich so zu tun habe. Und ich mache dann auch lieber diesmal, also du hast ja gesehen, was, was da alles an Bildern ist und dann an Sachen. Und das ist bei mich ein ganz großes, da bin ich so dankbar, dass ich das kann. Und dass das von meiner Mutter auch kommt, dass die so, von der habe ich auch viel gelernt. Und dann ist er auch ziemlich schnell gestorben.
Also im Hier und Jetzt bleiben bei dir, Adelheid. Jeden Tag.
Ich will
Das
ein
ist
Beispiel nennen. Unser Wohnwagen steht in Baden-Württemberg auf dem Bauernhof, wo wir hinwollen, an der Zieladresse von diesem Jahr. Also dieses Jahr fahren wir runter, das ist schon in Ordnung, das haben wir ja, das wird auch dann so. Diesen Sommer sind wir dann dort. Klappt es denn noch im nächsten Sommer?
Weißt du doch nicht.
Genau. Und wenn wir also den Wohnwagen nicht nutzen würden, dann würde ich den auch irgendwie wieder veräußern wollen. Was soll der da irgendwo rumstehen oder so? Und dort haben wir einen guten Platz. Und ob ich, also, so, die Frage ist, nehmen wir ihn im Herbst, diesen Herbst 2026, wieder mit nach Berlin? Weil kann ja sein, dass wir den Sommer 27 mehr, nicht mehr dort verbringen. Und wenn er dann verkauft werden sollte, dann ist es doch blöd, er steht in Baden-Württemberg und so weiter, dann müsste ich ja den Verkauf eigentlich in Berlin abwickeln. Also beschäftige ich mich mit der Zukunft. Das ist ein Beispiel davon. Ich weiß aber nicht, was in einem Jahr ist.
Was ganz anders vielleicht.
Ah, da kommt dann immer und sagt, man weiß ja gar nicht, was mit dir dann ist. Ne? Ich denke immer an sie. Ja, wissen wir doch alle nicht. So. So, und jetzt gibt es die, dort hätten wir einen Platz, wo der stehen kann und dann ist alles gut.
Der ist auch eine Weile da draußen gestanden am Acker.
Ja, und wenn er
Ja.
nach Berlin kommt, dann müssen wir einen sehr guten Platz finden, weil wir hatten den mal über den Winter in Berlin und dann war der nicht nur eingebrochen, sondern auch schwer verwüstet worden.
Furchtbar.
So. Wir könnten also außerhalb von Berlin hätten wir jetzt eine Möglichkeit, ihn hinzustellen. Sollen wir das tun oder sollen wir das nicht tun? Lohnt sich das oder lohnt sich es nicht? Ähnlich wieder beim Sofa. Ne? Jetzt sind wir 72 Jahre bald. Lohnt es sich noch da 3.000 Euro für eine Reparatur oder Neuanschaffung zu machen oder nicht? Ne? Frei nach dem Motto, pflanze ich da noch einen Baum oder nicht? Peter, es gibt keine Antwort. Also ich will nur noch mal sagen, weshalb es heißt hier und jetzt, es gibt keine Antwort. Nun wissen wir auch, dass das Leben irgendwann ein Ende hat und dass das Ende nicht mehr 72 Jahre vor uns liegt, wie damals mal. Ich weiß es nicht. Und es macht auch auch im Hinblick auf die Erkrankung überhaupt keinen Sinn, sich da ein Bild zu machen von der Geschwindigkeit der fortschreitenden Krankheit, der Art und Weise, es gibt gar nichts. Ich kriege mit, welche Veränderungen im letzten Jahr oder Einschränkungen im letzten Jahr sich zusätzlich aufgetan haben, kriege ich alles mit, natürlich. Ich gucke hin. Aber ich weiß noch nicht, wie es im halben Jahr ist. Und wenn es dann alles irgendwie anders ist, dann ist es eben so. Ich kann es nicht ändern. Und ich kann es nicht vorwegnehmen. Und ich glaube auch als Mensch, ich darf es nicht vorwegnehmen. Es ist gut, wenn ich es nicht meine, vorwegnehmen zu können. Ich bin tatsächlich an dem Punkt, dass ich sage, dieses Hier und Jetzt ist auch eine Befreiung.
Ist da so
Wenn
eine
du
Idee?
weißt, welches. Noch einmal, Adelheid. Was hast du zum Schluss?
Das Hier und Jetzt sein, im Hier und Jetzt bleiben, das ist auch eine Befreiung.
Von was?
Ja, von den Bildern, die ich mir mache, wie es vielleicht doch richtig oder noch richtiger oder perfekt wäre.
Das heißt, so eine Idee.
Das muss ich sagen, da muss ich immer lachen.
Ja, aber ist doch wahr.
Aber ist gut, wenn man.
Gibt es denn noch so zum Ende etwas, was ihr Menschen mitgeben möchtet, die in so einer ähnlichen Situation sind, die Angehörige haben, die
Unbedingt.
Demenz, Alzheimer haben?
Humor. Humor. Lass es jetzt gerade ein bisschen anklingen sehen oder es kam ein bisschen durch. Wir lachen viel.
Gut, da ist die Frage, wie kriegt man Humor in so eine Situation rein? Wie lernt man
Ja,
das?
nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ja. Und
Das ist richtig wichtig, dass das so, dass man zusammen dann guckt. Christian sagt dann, das würde ich so machen. Ich sage, ich würde so machen. Da kann man dann streiten. Oder man kann, brauche ich ein paar Minuten oder noch mehr und frage, was wäre denn jetzt gut für mich? Ja. Und dann sage ich, Christian, jetzt sag mal du, was du meinst, was du brauchst.
Wachen wir heute Morgen auf, die Sonne scheint durchs Fenster, auf Adelheids Gesicht habe ich gesagt, du bist mein Sonnenschein. Ja, warum denn nicht? Ne? Und dann mache ich irgendwelche Geschichten da draus. Ne? Ist ja in Ordnung. Aber die Leichtigkeit des Lebens hört ja deshalb nicht auf. Und das meine ich mit Humor. Humor heißt, wenn ich mich da nicht von erdrücken lasse, sondern sage, ja, so ist es und jetzt gucken wir zu, dass wir da uns das, was uns schön machen und so, ne? Und so, ne? Und wichtig ist, einen Witz über Krankheit machen. Das ist Gift, das geht nicht, ne? Weil das ist immer, hat immer eine negative Anspielung. Das darf nicht sein. Aber über das gemeinsame Leben, bitteschön, ne? Oder dass die Adelheid Schlüsselbund verloren hat, die 1, 2, 3 und so. Das ist kein Witz drauf zu machen. Ja? Also wenn ich merke, es sind für mich ernsthafte Punkte, darf kein Witz sein. Der kriegt sonst so einen drohenden Zeigefinger rein. Also das meine ich mit Humor, dass wir uns wirklich auch gerne auch mal selber auf die Schippe nehmen. Und ich bin froh, dass die Adelheid auch immer wieder noch schlagfertig ist. So nennt man das gewaltlos.
Ja, also der Hauptpunkt ist dann praktisch, was ihr uns mitgeben wollt, den Zuhörern, und dann den Blick auf die Leichtigkeit immer wieder zu lenken, dass Leichtigkeit Platz hat auf Humor, auf Spaß. Also den Blick einfach dorthin zu lenken, bewusst. Weil das andere
Richtig.
ist ja eh da.
Wir hatten ein Interview gehabt mit Professor Michalsen, der sich um Komplementärmedizin beschäftigt. Und dann sagt er, das ist ja, ihr lebt ein Beispiel von der positiven Psychologie.
Hat er gesagt
Ja.
damals, gell?
Also auch im Sinne von Resilienz, wie schaffen wir es, so damit umzugehen? Weil, schau mal, die einen haben dies, die anderen haben jenes. Die einen haben Stinkefüße, die anderen haben, bei denen fallen die Zähne aus oder, sorry, wenn ich so direkt werden darf, die Haare aus. Was nutzt das Ganze denn? Ne? Wenn man dann meint, ich müsste eine Perücke tragen oder sowas, ne? Wenn es denn hilft, ist es doch gut. Aber bitteschön, nehmen wir es doch so. Das Leben gibt die Herausforderung, mit dem umzugehen, was ist. Und deshalb ist es für mich vollkommen in Ordnung, fast nicht mehr GfK-Trainer zu sein. In der Beziehungsgestaltung, in der gemeinsamen Lebensführung. Wir kennen uns jetzt nun seit fast 43 Jahren. Nee, seit 43 Jahren. Und dann gehört es für mich dazu, hier auch diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Passendes Schlusswort, finde ich.
Ja, mit Freude zu gehen, anzunehmen. Und da bin ich dankbar für alles, was ich auch mit Adelheid und von ihr habe lernen können. Also es war immens, was sie auch gerade im Umgang mit der eigenen Familie hereingebracht hat. Ob wir so liebevolle, tolle Kinder gekriegt hätten, ohne diesen Beiträge von der Adelheid, ne? Und das steht einfach. Das steht auch bis heute. Und das trägt. Und dann sagt die Tochter, und dann sagt der Sohn, Adelheid, das haben wir doch von dir gelernt. Wenn es Schwierigkeiten im Umgang mit deren Kindern gibt. Doch großartig. Ja, soweit.
Ja, vielen Dank für das, dass ihr bereit wart, beide, für das Interview. Und ich hoffe, dass Zuhörer, die da wenig was mitnehmen können für ihre Situation und vielleicht auch, wenn sie noch nicht in der Situation sind, dann wenigstens vorbereitet sind, wenn es so kommen sollte. Vielen Dank, Adelheid, vielen Dank, Christian.